Hallo, hier ist das Penderadio, die monatliche Radiosendung des Chaos Computer Club Dresden. Und heute sind wir im Eigenbaukombinat in Halle.
Genau gesagt im Kühlraum des ehemaligen Fleischkombinates in Halle. Also,
was jetzt der Handarbeitsbereich des Eigenbaukombinats ist und der durch eine wirklich beeindruckende Eingangstür abgetrennt ist, die massiv aus Holz gebaut ist und irgendwie gefühlt so 30 Zentimeter dick, 20
ungefähr,
Zentimeter.
Ja, also aus Holz und Luft, dadurch, dass es schön isoliert. Okay, zurück zur Sache. Wir sind im Eigenbaukombinat. Was ist das? Ist es der Makerspace in Halle? Warum sitzen wir heute hier und nicht im Coloradio wie sonst?
Wir haben irgendwas in Leipzig zu tun.
Irgendwas aber da war in Leipzig, da kommen wir noch mal zu. Aber ja. Es liegt auf jeden Fall daran, dass der 34. Kongress ansteht und wir deswegen ein bisschen spontan die ganze Sache hier regeln. Also wundert euch nicht, wenn im Hintergrund Dinge passieren. Das sind Leute, die hier kreativ sind und arbeiten.
Genau. Also das EPK in Halle sollte man sich unbedingt mal angucken, wenn man dort ist, in der Nähe.
Gibt viel zu sehen. Von großen Holzmaschinen bis zu Metallverarbeitung, bis Nähen, bis Fotostudio. Du. Ich war das erste Mal hier und bin total begeistert. 600 Quadratmeter Dinge anschauen, also das Paradies für Maker und Leute, die was basteln wollen.
Und natürlich auch Hackerspace, also das Terminal 21 ist auch mit in den Räumen. Ja, insgesamt ein sehr schöner Laden.
Da haben wir heute Obdach gefunden und wollen uns mit der Penta-Radio-Sendung.
Ja. Ist übrigens nicht die erste Penta-Radio-Sendung, die hier aufgenommen wird.
Nein,
ich weiß gar nicht mehr, welche das war, aber vor einer Weile ist hier schon mal eine aufgenommen worden.
Ich hörte, es ging um Fake News oder sowas. Das habe ich
kann durchaus
oder diese Info auf Fake News, also eins von beiden.
Kann durchaus wahrscheinlich sein.
Okay, dann eine kurze Anmerkung aus der letzten Sendung haben wir bekommen. Erstmal vielen Dank, wir werden gehört. Die Anmerkung kam noch, bevor der Podcast draußen war. Also
genau.
Respekt, vielen Dank an den Hörer, der uns das gesagt hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir dessen Namen nennen dürfen.
Würde ich jetzt nicht machen.
Müssen wir nicht machen, dementsprechend.
Danke nochmal. Und zwar haben wir behauptet, dass Google einen ganzen Haufen Tor-Server betreibt.
Das ist eventuell richtig, man weiß es nicht so genau, aber wir können es auf jeden Fall nicht belegen, also
genau.
Ist es tendenziell eher falsch.
Genau, also um es mal genau zu sagen, die Quelle ist keine Primärquelle gewesen, sondern Folien, die ich bei der Recherche im Netz gefunden habe, von einer Journalistenakademie, wo eben diese Behauptung drin stand und ich fand das sehr beeindruckend und habe das aber nicht gegengeprüft, was ja, muss man sagen, eindeutig eine Nachlässigkeit.
Andererseits war. Könnte man natürlich davon ausgehen, dass es Google Fiber Anschlüsse gibt, weil Google ist auch ein Internet-Provider. Auf Google laufen auch Cloud-Instanzen etc. Also es gibt schon ein paar Tor-Instanzen, die auf Google laufen.
Ja.
Ob das jetzt von Google betriebene Tor-Instanzen sind, das müsste man jetzt echt streiten. Sowas wie, keine Ahnung, Telekom-Anschlüsse, die auf den Tor-Anschlüsse laufen, sind ja auch nicht von der Telekom betrieben. Also dahingehend können wir wahrscheinlich sagen, ist es nicht richtig, dass die meisten oder 5000 oder was wir
gesagt haben. Ja, das war halt eine Information, die, wie gesagt, Sekundärquelle und nicht gegengecheckt. Das ist halt etwas, was normalerweise zum Handwerk gehört und was man normalerweise auch machen sollte. Und das war wieder ein Beispiel dafür, dass man nicht alles glauben sollte, was im Netz steht.
Primärquellen, Leute, darum geht's.
Genau.
Okay, dann werden wir jetzt mal noch eine kurze Musik einspielen, bevor wir uns unserem heutigen Thema widmen. Die Leute aus dem Sendungstitel heute schon gelesen haben, der übrigens Nein, Nein, Nein ist. Viermal Nein. Für unsere Radiohörer ist der Sendungstitel viermal Nein. Was das bedeutet, könnt ihr euch mal während der nächsten Musik überlegen und dann erklären wir euch genau, worum es geht.
I always watch out. I can't help but cry. I'm gonna go pout, and I'm telling you why. Santa Claus ain't coming to Mars. Santa Claus ain't coming to Mars. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus ain't coming. Santa Claus ain't coming to Mars. Live in a biosphere. Keep the generator fueled, just so we don't die out here. So why don't you watch out? I need a good cry.
What's that sound? What's that sound? Santa Claus.
Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus.
What's that sound? Santa Claus. Coming to Mars.
So, willkommen zurück.
Oh, so schnell.
Ja.
Super, die Musik hat mir gut gefallen.
So.
Was hat es denn nun mit Nein, Nein, Nein auf sich? Also, vielleicht kennt es der ein oder andere. Es ist ein Zitat aus einem Film, Der Untergang. Da gibt es eine Szene, wo dieses Zitat eine Rolle spielt. Aber ich glaube, darum geht es halt gar nicht.
Nee, geht nicht viermal um das wirklich. Wort Nein. Nein, und zwar geht es um das englische Nein.
Was No heißt? Nein.
Nein. No. 9, 9, 9, 9. Viermal die 9.
Viermal die 9.
Nämlich Quad 9.
Quad 9. Okay. Quad 9 ist ein neu gegründeter DNS-Provider. Was ist das? Also, was ist denn ein DNS-Provider?
Ja, also DNS, das macht man irgendwo im Internet. Vielleicht noch kurz zu Quad 9. Das ist in den letzten, sagen wir mal, 8 Wochen. Verstärkt durch diverse Technikblogs und auch Podcasts gegangen und die übliche IT-Presse. Hauptsächlich in den USA. Hier in Deutschland habe ich jetzt nicht so viel gesehen, aber ich habe halt auch ein paar Podcasts in den USA, die sehr einflussreich sind, wie zum Beispiel Security Now. Mhm, ein sehr guter Podcast, den ich empfehlen kann. Leider viel Werbung drin, aber das ist typisch
amerikanisch.
Es ist ja. Halt amerikanisch, genau. Aber ansonsten hat der eigentlich doch recht viel Substanz und der Typ, der da hauptsächlich den macht, das ist auch jemand, der schon seit 30 Jahren in der IT-Security ist und in der Regel weiß, wovon er redet. Ich bin jetzt nicht immer 100% mit dem einverstanden, was er sagt, aber ich glaube, das ist dann auch normal. Und der hat das zum Beispiel in den Himmel gelobt und da habe ich gesagt, okay, da müssen wir mal, das muss ich mir mal angucken und ich glaube, dazu kommen wir dann.
Das ist noch so frisch, keine kurze Anmerkung, es hat noch nicht mal eine richtige Wikipedia-Seite. Zumindest habe ich nicht so drauf verleiten gefunden, außer die Projektseite an sich.
Mhm.
Doch erstmal zurück zur Sache, was ist ein DNS-Provider, beziehungsweise wo brauchen wir DNS-Provider?
DNS-Server.
DNS-Server, genau. DNS steht für?
Domain Name Service.
Genau.
So, das heißt,
es kann man sich so ein bisschen vorstellen wie das Telefonbuch des Internets. Also wenn man einen Ort im Internet sucht, wie zum Beispiel die Seite c3d2.de, dann muss man das für den Computer übersetzen und zwar in eine Zahlenfolge der IP. Also quasi in 4 Zahlen zwischen 0 und 255, 254, 254. Und dafür gibt es den Domain Name Service.
Also Computer können halt mit www.c3d2.de nicht wirklich was anfangen. Die wollen eine Netzwerkadresse, mit denen sie das ansprechen können.
Genau, nun haben wir Menschen die Eigenschaft, uns nicht besonders gut viele Seiten mit 4 Zahlen merken zu können. Dementsprechend ist da die Schnittstelle für uns Menschen geschaffen worden.
Genau, oft ist es ja auch so, dass man die CNAME hat, also dass auf einer IP-Adresse mehrere Webseiten liegen.
Ja gut, also ein Rechner kann mehrere Webseiten anbieten.
Das ist, also beziehungsweise nicht nur mehrere Webseiten, sondern mehrere Domains hosten.
Genau.
Und das macht auch der DNS-Server dann zu sagen, wo man was findet, egal ob das eine Webseite ist oder mehrere, beziehungsweise mehrere Domains.
Und es gilt natürlich selbstverständlich nicht nur für Webseiten, sondern auch für andere Services wie FTP, IMAP, Telnet, SMTP etc. Ja,
und
nicht nur im Internet, sondern auch in lokalen Firmennetzwerken
etc. Stimmt,
es gibt durchaus auch lokale DNS-Sagen. Es gibt autorative, iterative, rekursive DNS-Server. Alles das müssen wir alles jetzt nicht großartig nennen.
Ja,
wichtig also ist, dass man sich merkt, was das Telefon des Internets, dessen Name ist DNS.
Genau, und also DNS-Server, viele Leute haben das sogar zu Hause in ihrer Fritzbox oder was auch immer für ein Produkt, wo dann ein kleiner DNS-Server läuft.
Genau,
gibt's
ist auch eine sehr dezentrale Sache. Also es gibt nicht einen Telefonbuchanbieter, sondern jeder ist Teil dieses Telefonbuchs und kann das mitbestimmen. Was steht denn in so einem Telefonbucheintrag, also so einem DNS-Eintrag drin? Da gibt es ein paar spezifizierte Sachen, die man vielleicht schon mal gehört hat. Also die wichtigste Information ist wahrscheinlich, genau wie wir schon sagten, die vier Zahlen, wohin das Ganze führen soll. Also wenn ich jetzt www.c3d2.de eingebe, dann gibt es einen A-Rekord zurück, nämlich diese vier Zahlen heißen A-Rekord und der beinhaltet dann die 217.19784 und die 51. Das sind die vier Zahlen des Chaos Computer Club Dresdens, beziehungsweise das neuere Protokoll des Internets, das IPv6-Protokoll, ist nicht nur aus vier Zahlen bestehend, sondern aus sechs Blöcken, die wie viele Zahlen haben? Also
viele
Zahlen. Ich lese es kurz vor. 201-67C-140-0240. .3.
Also wobei das schon eine verkürzte Schreibweise ist.
Ist die verkürzte,
die könnte sogar noch länger sein.
Genau, so sieht's aus.
So, und es stehen natürlich auch noch jede Menge andere, oder können noch andere Einträge sein. Zum Beispiel auch sehr oft verwendet ist der MX-Rekord. Da steht drinne, von welcher IP-Adresse E-Mails kommen bzw. verschickt.
Welche Domain?
Welche Domain?
Mail-Exchange oder sowas?
Mail-Exchange heißt das, genau. Und da, also man kann da auch mehrere haben mit Priorität und so weiter, aber das sind technische Details, die wollten wir eigentlich nicht so jetzt besprechen, sondern mehr in den, ich sag's mal, Bewertungsteil gehen, was DNS-Server angeht.
Ein Gimmick fand ich noch, als ich nämlich danach recherchiert habe, das fand ich schön. Es gibt einen DNS-Rekord mit dem Namen ISDN, in dem tatsächlich der ISDN-Anschluss drin stand.
Das ist also komplett tatsächlich
eine Brücke zum Telefonnetzwerk gewesen früher. Nur so ein kleiner Fun-Fact nebenbei, mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
Hast du das schon mal irgendwo live arbeiten sehen?
Ich habe danach noch nicht gesucht, vielleicht müssen wir mal einen kleinen Scanner anwerfen, der einfach mal nur nach DNS-Rekord sucht, wo dieser Eintrag gesetzt ist. Wäre mal spannend. Also ich kann sagen, im C3D2 war er nicht gesetzt und auch auf allen meinen Webseiten
ist es nicht gesetzt. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch nie...
Aber er ist auf jeden Fall spezifiziert, also das habe ich gelesen, fand ich lustig, weil ich, wie gesagt, auf diese Telefonbuch... Sache als Referenz immer kam und dann wirklich Telefonnummern drin standen.
Ja, also der DNS-Eintrag, wenn der falsch ist oder nicht vorhanden, dann wird es sehr schwer, eine Webseite zu betreiben oder nicht nur eine Webseite, auch ein E-Mail-Server, was auch immer. Ein Dienst im Allgemeinen und deswegen DNS ist eigentlich so, ich will jetzt nicht sagen das Rückgrat des Internets, weil das sind eher die Router und Kabel. Aber
die schicken die Pakete rum, die Zahlen haben.
Aber genau.
Wenn man etwas finden möchte als Mensch, wäre es halt schön, man hätte entweder sich leicht zu merkende Nummern, da kommen wir heute nochmal drauf zurück, oder halt diese Domains, die halt aufgelöst werden, sodass man die Webseite besuchen kann, ohne dass man sich, wie war das, der Running Gag der letzten, der Tor-Sendung, www.facebook.com/onion. Also auch schon das war schwer zu merken, aber die Zahlen werden halt noch schwieriger, wenn man sich dann für seine Dienste die Nummern merken
kann. Wie gesagt, oft ist es auch so, dass eben hinter einer IP-Adresse mehrere Domains liegen und das ist dann halt auch was, dass es nicht nur reichen würde, die IP-Adresse hinzuschicken, sondern man muss natürlich in dem Header dann auch noch den Domainnamen mitschicken, damit klar ist, an welchen V-Host das auf dem Webserver geht.
Genau. Woher bekommt man jetzt dieses Telefonbuch? Ich meine, ich stecke das zu Hause in meinen Computer an oder ich gehe über das WLAN ins Internet. Woher kommt der DNS-Server, der standardmäßig eingestellt ist?
Tja, theoretisch kann man ihn selber betreiben, aber in den allermeisten Fällen stellt der Internetprovider das zur Verfügung.
Es gibt Internetprovider in Deutschland sind sowas wie die Telekom, wie O2, Vodafone, also der Internetanbieter sozusagen. Genau. Der euch am Telefon oder auch am Hausanschluss das Internet oder das Telefon
zur Verfügung stellt. Wenn man in solchen Sachen ist wie dem Uninetz oder im Firmennetz, Da wird der DNS-Server über das DHCP-Protokoll dem Rechner mitgeteilt und
also quasi in dem Moment, wo er an dem WLAN teilnimmt, wird ihm gesagt, wo er seine Namensauflösung machen kann.
So also, kann man sich das vorstellen. Und da wird dann auch wieder auf irgendeinen DNS-Server des jeweiligen Providers verwiesen oder auf so einen kleinen Stellvertreter DNS-Server.
Meistens haben die Unis oder die Forschungszentren halt selber eine Büchse stehen, die das macht, wenn man, wie gesagt, auch zu Hause eine Fritzbox machen kann, kann man sich vorstellen, wie einfach oder man das theoretisch machen könnte.
Genau. Es kommt halt auch oft vor, dass Firmen intern Dienste anbieten, die nicht übers Internet erreichbar sind, wo sie auch nicht wollen, dass dort irgendwelche DNS-Records im Internet verfügbar sind. Das heißt, sehr, sehr viele Firmen oder Organisationen im Allgemeinen betreiben DNS-Server, die dann auch nur im internen Netz erreichbar sind.
Ist eine Riesenschwachstelle, wenn man einen Server findet, der quasi alle Rechner, die er kennt, verrät. Ich hatte das damals in meiner Studienzeit, keine kurze Anekdote. Es gibt immer zwei DNS-Server in so einem normalen Firmennetzwerk, nämlich wenn der eine mal kaputt geht, löst der andere ihn ab. Und damit die beide sich untereinander absprechen können, gibt es so etwas, nennt sich Zone Transfer. Und dieser Zone Transfer ist halt immer nur zwischen den beiden Rechnern erlaubt, aber angenommen, das ist nicht der Fall und so kann jeder ihm diesen Zone Transfer abfragen, dann kann man alle Rechner sehen, die im Uni-Netzwerk verfügbar sind, auch sowas wie zentrale Datenbank und so ein Krempel. Also es ist alles nicht so schön, wenn das wirklich offen liegt. Deswegen muss man da als Betreiber zumindest sehr darauf achten, wie man das macht.
Ja, also das ist auch in den 90ern bis weit in die 2000er rein, war das auch nicht unüblich, da zu schauen bei Firmen, ob man so einen Zone-Transfer mit deren DNS-Server hinkriegt. In letzter Zeit passiert das eher selten.
Es wird das weniger häufig.
Ja. Ja, aber es ist durchaus noch möglich, dass man das findet. Was übrigens auch
sowas immer noch mal zur Sicherheit.
Ja, was auch ein Punkt ist, der passiert, dass zum Beispiel in Unternehmensnetzwerken oder Uninetzwerken die Rechner, die sich per DHCP eine IP-Adresse holen in dem WLAN, melden dort auch ihren Rechnername hin und da kommt es regelmäßig vor, dass das dann auch im internen DNS eingetragen wird. Und also zum Beispiel die Microsoft Windows Active Directory macht das standardmäßig, wenn ich deren Technik verwende, dann bekommt jeder Rechner, der in dem Netz ist, eine nicht nur eine IP-Adresse, sondern ist dann auch im DNS auflösbar.
Ob der dann nach draußen erreichbar ist, ist das eine andere Sache, aber ja,
das ist richtig. Wenn der Rechner, also das findet sich halt doch immer wieder bei Firmen, die nur einen DNS-Server haben, der halb im Netz steht, halb im internen Netz, dann denken die nur, ja, Zone-Transfer geht nicht, aber wer sollte denn uns als DNS-Server nehmen? Ja, und dann kann man trotzdem schauen, welche Rechner man im internen Netz findet. Man kann dann durchprobieren und so. Also das ist durchaus auch eine Quelle für Informationslecks, über die man mehr preisgibt, als man das soll, wenn man eben nicht aufpasst. Aber trotzdem, ohne DNS geht es nicht und deswegen hat das auch jeder.
Genau. Die Telekom-Kunden unter euch können schauen, ob sie den DNS-Server der Telekom benutzen, indem ihr mal eine Adresse eingibt, die es nicht gibt. Also quasselbar.blablabla. Und dann schaut ihr einfach mal, ob eine Telekom-Suchseite sich öffnet, auf der quasi gesucht wird nach dieser Adresse und euch durchaus interessante Produkte der Telekom noch angeboten werden nebenbei.
Ja, also das wird auch von Internetprovidern als zusätzliche Geldquelle genutzt, indem sie dann zum Beispiel Anfragen, Zahlendreher und so weiter auf eigene Seiten weiterleiten, dann manchmal ist da Werbung geschaltet, manchmal eigene Angebote, was auch immer.
Und da kommen wir schon zu einem Punkt, der DNS sehr interessant macht, nämlich jede Webseite, die ich besuche, wird dem DNS-Server übermittelt, weil wir nämlich danach fragen möchten, wo im Internet die sich befindet. Das heißt, so ein DNS-Server ist privatsphäremäßig schon sehr interessant.
Genau.
Okay, haben wir die Privatsphäre, haben wir die Geschichte mit dem Werbung und dem Geld, haben wir noch nicht die Geschwindigkeit. Also ein DNS-Server von so einem
Provider. Ja, ich würde vorher noch sagen, man kann DNS-Server natürlich auch dazu benutzen, um das Internet zu zensieren.
Zensur, ja.
Zensur ist also das
schlecht.
War ja
zum Beispiel, Zensur ist schlecht, aber ja, das ist ein guter Punkt, wo
man bei DNS-Server noch die, muss. Es gab ja vor ein paar Jahren die Zensursula, wer sich noch dran erinnern kann, wo die Frau von der Leyen noch Familienministerin war und bestimmte Inhalte im Netz mit Sperrseiten belegen wollen. Eine Idee, die damals vertreten hatten, war, dass man sagt, Webseiten, die sowas beinhalten, werden die DNS-Records, also auf den DNS-Server die Einträge auf eine Sperrseite umgeleitet, indem denen einfach eine falsche IP-Adresse für den jeweiligen Domain-Eintrag angezeigt wird. Das heißt, Leute, die versuchen, eine Webseite aufzurufen, werden dann woanders hingeschickt, als die eigentlich ist. Ohne dass der Netzwerk-Traffic als solches angegriffen, gefiltert wird oder ähnliches, wird einfach das Telefonbuch sozusagen umgeschrieben.
Hängt das zusammen mit der französischen Three-Strikes-Regel?
Das ist, soweit ich mich erinnern kann, etwa zur selben Zeit entstanden, aber die deutsche Zensursula-Debatte bzw. Initiative war deutschlandeigen und ist auch hier alleine gescheitert, während diese drei Verstöße
und man genau, wurde gesperrt.
Genau,
das heißt, man wurde zweimal gewarnt und beim dritten Mal kam es dann eventuell dazu, dass man geblockt wurde oder das Internetverbot gab oder so.
Ja, irgend sowas gab es da. Also ich weiß auch nicht, ob das noch gilt, aber ich weiß nur, dass der Frankreich hatte das dann wohl auch umgesetzt, während diese Sperrschild-Debatte in Deutschland ist zum Glück wegen Blödsinnigkeit gestorben. Aber trotzdem passiert es immer wieder, dass einzelne Betreiber von DNS-Servern die Einträge manipulieren und im Prinzip Zensur machen. Egal aus welchem Grund.
Genau. Und zu meinem Punkt der Geschwindigkeit. Natürlich gibt es unterschiedlich schnelle DNS-Anbieter, also unterschiedlich schnelle Telefonbücher. Deswegen gibt es verschiedene Alternativen. Und man muss dann natürlich sich auch Gedanken machen, welche DNS-Server man so benutzen
möchte.
Warum
ist die Geschwindigkeit von so einer Anfrage wichtig? Das ist nämlich auch noch ein Punkt, wenn man sich überlegt, wie Webseiten heutzutage aufgebaut sind. Das sind nämlich nicht nur eine flache HTML-Seite mit ein paar Bilder, die auf demselben Webserver liegen, sondern Webseiten bestehen ganz schnell aus ein paar hundert oder tausenden einzelnen Elementen, die von sehr unterschiedlichen
Quellen
kommen und dann auch teilweise dynamisch über JavaScript generiert werden und jede einzelne wird eine DNS-Anfrage gemacht. Und
halt, wir machen mal nochmal ganz kurz den Schritt zurück. Also wenn ich im einfachsten Fall eine Webseite aufrufe, die nur aus einer Datei besteht,
dann
geht mein Rechner her, fragt seinen DNS-Server, wo sich diese Seite befindet und bekommt eine Antwort. Wenn diese eine Antwort dann gegeben wurde, dann kann er sich danach die Webseite von dem entsprechenden Server holen oder den entsprechenden Dienst besuchen. Wenn diese Webseite jetzt aber aus vielen verschiedenen Bildern oder aus vielen verschiedenen Quellen, sowas wie Content Delivery Networks, also CDNs besteht, und dann halt aus verschiedenen Webseiten seine eigene Website erstmal zusammenbaut, so wie halt Webseiten zurzeit gebaut werden, dann wird aus einem Request gleich mehrere und so wird aus jeder hundertstel Sekunde, die man da sparen kann, natürlich auch ein viel schnelleres Gesamtergebnis rauskommen.
Ja, also wenn man eine E-Mail schickt, ist das mehr oder weniger irrelevant. Genau, aber bei Webseiten führt das dazu, dass eine Webseite, obwohl man X Mbit Bandbreite hat,
oder VDSL
oder
DSL 16.000, dass es sich dann anfühlt wie so, aus längeren Zeiten.
Genau, dass das einfach langsamer einen vorkommt, als es wirklich nötig ist. Und wie gesagt, die werden normalerweise vom eigenen Provider angeboten, was auch von der Theorie her gar nicht so schlecht ist, weil man geht natürlich über sein DSL-Modem, Funk, was auch immer man hat, natürlich erstmal in das Netzwerk des Providers. Deswegen ist der DNS-Server des Providers einem netzwerkmäßig auch in der Regel am naheliegendsten.
Das heißt, der Telekom-DNS ist ein Telekom-Kunde, der zuerst erst eingestellt ist und der auch am nächsten liegt, weil er im selben Rechenzentrum steht. Aber dennoch kann die Geschwindigkeit unterschiedlich sein, weil...
Ja, der Server kann einfach langsam sein.
Genau, alt oder falsch konfiguriert.
Oder
ist schlecht angebunden.
Ganz genau, das ist, denke ich mal, oft auch der Fall, dass die einfach mal den nicht wirklich, was heißt ernst nehmen.
Nicht das dickste Kabel dran haben. Nicht in den neuesten Glasfaser, um die letzten Millisekunden rauszukitzeln. Und da gibt es dann halt andere Anbieter, die sich das auf die Fahne geschrieben haben, besser, schneller zu machen und damit natürlich dann auch Geschäftsmodelle
entwickeln. Genau, oder auch, wie Google gesagt hat damals, ja, jetzt findet hier überall weltweit die Debatte statt, dass wir über DNS zensieren. Wir stellen jetzt mal einen freien ins Netz, der unzensiert ist. Also da gab es viele Argumente.
Genau, und welche Alternativen es gibt und wen man da also benutzen kann, das erklären wir euch nach der nächsten Musik.
Simplicity, your hunger, grow a curse.
Ja, wieder da.
Willkommen und zurück.
Willkommen zurück.
Wir waren stehen geblieben bei den Alternativen, die man zu seinem eigenen DNS benutzen kann, also den DNS seines Providers, seines Internetanbieters.
Man könnte einen der ganz großen, also ich weiß gar nicht, die Root-DNS-Server, die kann man theoretisch auch benutzen, aber die sind natürlich sehr langsam.
Die sind aber nur weiterleitend.
Genau.
Das heißt, die leiten immer dann auf die Domain-Registrare weiter und die Domain-Registrare, also angenommen, man hat jetzt eine DE-Seite, die man aufrufen will und man fragt einen der, ich glaube, 13
Root-DNS-Server. Es sind nicht so viele, ich dachte, es sind mittlerweile etwas über 20.
Kann sein, ich las es auf jeden Fall irgendwas in der Größenordnung.
Es sind verdammt wenige.
Die leiten aber, wie gesagt, nur weiter, nämlich an den, in Anführungsstrichen zentralen also Namensauflösungsserver der deutschen DE-Domain, der von der DENIC bereitgestellt wird. Also DENIC ist das deutsche Registrar für DE-Adressen und der kann dann entweder auch weiterleiten, nämlich zu einem Domain, also einem Namensserver für die Webseite an sich oder für eine Firma an sich. Oder er kann direkt auflösen.
Genau. Und je weiter das in die Tiefe geht, umso langsamer wird das halt auch.
Genau, weil ein Paket, das durch Internet reist, das braucht halt seine Zeit. Und wenn man das halt beim Website-Aufbau abwarten muss, dann fühlen sich halt Seiten tendenziell langsam an. Dementsprechend möchte man gerne einen schnellen oder guten.
Genau. Also um es mal sozusagen von dem, was wir bisher gehört haben, man möchte einen DNS-Server haben, der schnell ist, unzensiert
und Privatsphäre.
Privatsphäre, genau. Das ist auch noch ein Punkt, den man vielleicht, also das ergibt sich so ein bisschen aus dem Kontext, aber im Prinzip bedeutet jeder Webseitenaufruf eine Anzahl X an DNS-Abfragen, aus denen man natürlich sehr viele Schlüsse ziehen kann, welche Webseiten man aufgerufen hat, welche Werbung dort angezeigt wurde, von wo man dann weitergeht, welche Links man geklickt hat und so weiter.
Zumal man ja den Aufruf öfter mal macht. Also man ruft jetzt nicht jedes Mal auf, wo sich Facebook, wo sich Google befindet, aber man macht es doch schon nicht nur einmal im Leben, sondern es ist halt in regelmäßigen Abständen, es kann sich auch mal was ändern bei den Anbietern bei der Seite. Dementsprechend fragt man die schon regelmäßig, wo die aktuellen Server sich befinden, mit denen man da reden möchte.
Genau. Das heißt dann auch, dass wenn jemand einen DNS-Server betreibt, sei es der Internetprovider oder sei es eine private Institution, eine Firma oder sowas, braucht eigentlich auf diesen DNS-Server nur ein Logfile anzulegen und weiß, wo jeder hingesurft ist. Das heißt, man muss nicht mal wirklich die Leitungen abhören. Einfach nur aus Nutzung des Dienstes kann man erfahren, was eine Person.
Das sind genau die berühmten Metadaten, auf denen halt NSA und Co. ihre Analysen fahren und auch das BSI oder das BKA oder wer auch immer,
das, BND. Die sind halt, wie man auch hier merkt, oft ausschlaggebender als der eigentliche Inhalt der Seite, die man aufruft.
Genau. So, das heißt, in der Firma machen es die Administratoren, beim Provider machen es die, beim Internet zu Hause machen es die Internetanbieter, also die Telekom. Das sind schon mal beides Instanzen, die staatlich gegriffen werden können. Das heißt, wenn da Untersuchungen anstehen oder das Interesse besteht, ja, wo wart ihr denn da drauf? Das sind so Sachen, die halt von der Regierung dann auch abgefragt werden können. Also Vorratsdatenspeicherungen hin oder her. Aber das ist auch so ein Punkt, wo halt Legislative oder in die Exekutive halt drauf zugreifen kann. Und deswegen will man halt Alternativen benutzen.
Ja, also das ist ja auch manchmal nicht mal unbedingt böser Wille. Es kann auch einfach passieren, dass vergessen wird, ein Logfile auszuschalten.
Das okay, bei DNS-Abfragen wird das dann schnell voll.
Aber, ja, richtig, aber das sind halt Sachen, es fallen Informationen an, die insgesamt recht heikel werden können, beziehungsweise ich würde sagen, beim Entstehen heikel sind, weil das zeigt die wirklich kompletten Surfgewohnheiten wahrscheinlich sogar besser, als wenn man wirklich die Leitung abhört, weil da so viel Rauschen auftritt, während hier wirklich das, was wichtig ist, also der Kern von dem, wo ich hinsurfe, im Prinzip abgespeichert
ist. Okay, wir haben also die staatliche Seite kurz genannt, mit dem Provider und dem Anbieter im eigenen Firmennetzwerk. Fällt dir vielleicht ein Unternehmen ein, was gezielt Informationen über seine Nutzer haben möchte, um den Werbung anzuzeigen und Nutzerprofile zu erstellen?
Oh, ja.
Irgendwas mit Schmugel, Wugel,
irgendwie. Ja, irgendwie gab es da was. Also, wir hatten das ja gerade schon gesagt, wo die Zensursula-Debatte war, die war ja weltweit an vielen Stellen, dass es darum ging, über DNS-Server zu blockieren. Und die Chance hat natürlich Google gesehen und hat damals
den DNS-Dienst, einen freien, kostenlos verfügbaren DNS-Dienst zur Verfügung gestellt, weltweit nutzbar, mit einer sehr schönen, merkbaren IP-Adresse 8.8.8.8, die auch eine sogenannte Anycast-Adresse ist. Das heißt, die wird immer zum nächstgelegenen Google-DNS-Server weitergeleitet.
Das ist nämlich auch noch so ein Punkt. So ein Internetpaket ist, je länger unterwegs, desto weiter es über den Weltball reisen muss. Das heißt, wenn man einen DNS-Server benutzen kann, der ziemlich nah dem eigenen Provider ist oder im eigenen Rechenzentrum steht, dann dauert es weniger lang, als wenn man jetzt einen aus Amerika oder aus Afrika nehmen muss. Ergo muss man als DNS-Anbieter den Aufwand betreiben, möglichst viele dieser DNS-Server weltweit zu verteilen, um dann kurze Antwortzeiten zu generieren. Und da ist natürlich Google perfekt für geeignet, weil auch Google hatte das Problem mit seiner Internetseite. Als die schnell die Suchformulare anbieten wollten, haben die sich halt weltweit aufgestellt und dafür war das Aufstellen eines DNS-Netzwerks für die natürlich ein Kinderspiel, weil die einfach nur noch eine neue Büchse daneben aufmachen mussten. Also einen neuen Server daneben aufstellen mussten, ja. der dann diese Aufgabe übernimmt.
Vermutlich hatten die sogar schon dastehen und haben die dann einfach irgendwann freigegeben. Genau. Und was damals verblüffend war, deswegen sind auch viele Leute darauf umgestiegen, war, dass das Ding war verdammt schnell und ist auch noch nach wie vor sehr schnell.
Wie steigt man denn um?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann in seiner Fritzbox zu Hause einfach den DNS-Server seines Providers manuell gegen einen anderen austauschen.
Damit würden alle Geräte im WLAN, alle Geräte
genau.
im Ethernet, also im LAN, den gleichen DNS per DHCP, also per Namensauflösung bekommen. So würden halt alle denselben DNS-Server benutzen.
Genau. Und oder man kann das auch lokal selbst im Gerät fest eintragen.
Das geht sogar im Windows, habe ich gesehen.
Ja, ich habe bloß manchmal den Eindruck, dass DHCP, trotz dass das fest eingestellt ist, das trotzdem überschreibt. Aber das muss ich dann beim Windows jetzt
Spezialfall,
okay. Ja, muss man gucken. Also der zu Hause ist der beste Fall, dass wirklich im Router, in der Fritzbox, was auch immer das ist, D-Link und wie die Hersteller heißen. Oder am besten, ihr habt es euch selber gebaut.
OpenWRT,
DDR, perfekt.
WRT,
genau, DDWRT aus Dresden, genau, du solltest das wissen.
Ja, ja, nee, deswegen, das DDD-Detail konnte ich mir merken.
Ja, also es gibt auch andere Sachen, pfSense, eine sehr schöne, offene, freie Firewall.
Also es gibt auch freie Router, wo man definitiv selber komplett eingreifen kann.
Genau.
Und solche Einstellungen setzen kann für seine Familie, für seine Verwandten oder für seine Freunde
in der WG. Und dann hat man halt diese Vorteile, dass das halt schneller geht. Und was halt bei Google auch war, die haben halt auch gesagt, wir filtern nicht.
Das ist eine sehr interessante Sache. Ich meine, in Deutschland sind wir des Filterns wahrscheinlich relativ wenig betroffen. Okay, es gibt schon Seiten, die gefiltert werden, halt unter dem Nimbus von illegalen Machenschaften, Kinderpornografie etc. Da wird ja immer dann
Glücksspiel habe ich gesehen.
Glücksspiel auch. Ja,
aber das, ich weiß nicht, inwiefern sich das durchgesetzt hat. Also Glücksspiel habe ich gesehen, dass Seiten blockiert wurden. Ich weiß nicht, ob sie es noch werden. Dann Urheberrecht gab es auch
Urheberrecht, immer mal wieder. Okay. Also man merkt schon, das Spektrum, warum Seiten blockiert werden, ist echt weit. Und schwerste Verbrechen werden da mit Delikten zusammen in einen Haufen geschmissen. Mhm. Man merkt das ja auch immer bei der Anzahl der Verfahren. Es gibt sehr, sehr viel Urheberrechtsverletzungsverfahren und sehr, sehr wenige Morde und sowas, die über DNS, nee, nicht über DNS aufgeklärt werden, aber also die über solche Zensuren aufgeklärt werden.
Beziehungsweise oder auch verhindert werden, genau. Also es gibt natürlich immer wieder Sachen, wo man geneigt ist, Kinderpornografie, keiner will das haben, aber es ist halt trotzdem letztendlich technisch egal, wenn ich eine Filtervorrichtung habe, kann ich die Oppositionspartei, die mir als Regierung auf die Nerven geht, genauso blockieren wie
kleine Minderheiten oder irgendwelche Gruppen, religiöse Gruppen oder sowas. Also das mag in Deutschland nicht so die Rolle spielen, aber zum Beispiel in China gibt es da schon so ein paar Sachen, die blockiert werden. Mhm. Oder jetzt in Syrien oder in der Türkei mit Wikipedia. Und es gibt da schon so ein paar Punkte, die...
Ist nicht so selten, wie man sich das vorstellt.
So sieht's
nämlich
aus.
Weltweit jetzt. Ich glaube sogar, wir sind hier noch relativ gut getroffen. Also wo ich noch viel mit der Arbeit unterwegs war, im Ausland habe ich halt gemerkt, dass es scheinbar eher die Regel ist, dass einzelne Sachen, die nerven, blockiert werden als durchgelassen. Und das liegt jetzt nicht irgendwie an komischen WLANs in Hotels, sondern wirklich auf Internet-Provider-Ebene.
Genau, und da ist der menschliche Fehler natürlich auch nicht weit. Ich meine, so Zahlendreher und so ein Zeug passieren halt. Manchmal werden einfach auch Sachen geblockt, ohne dass man eine böse Absicht unterstellt. Das sind einfach so Momente, wo Zensur halt auch um sich greifen kann. Eine Sache fand ich aber cool, und zwar während Syrien oder während des arabischen Frühlings wurden diese 8.8.8.8.8.8 an Häuser gesprüht als Graffiti, und zwar um das ägyptische Regime beziehungsweise das syrische Regime davon abzuhalten, das Internet zu zensieren. Also es war quasi in den Medien als Aufruf zur Freiheit der Google-Server, was muss ich auch mal so ein bisschen, ich meine, die Rolle dieser Unternehmen mittlerweile spielen in der weltweiten Politik, das ist einfach schon überwältigend, und das war aber so ein Punkt, wo mir das sehr sympathisch war.
Das ist jetzt 6 Jahre her?
Das ist gar nicht so lange her.
Ja, oder eigentlich schon wieder sehr lange. Da kann man sich vorstellen, wie weit sich das ausgebaut hat.
Ja.
Und wie weit die im Prinzip noch wichtiger geworden sind. Und ist allerdings, jetzt klingt das so, als Google die großen Freiheitskämpfer. Es ist natürlich für Google noch eine ganz andere Sache dahinter.
Was?
Ja,
Google macht was mit meinen Daten?
So ein bisschen. Habe ich Google als DNS-Server, erfahre ich natürlich als erstes von Webseiten, die ich möglicherweise mit meiner Suchmaschine, mit meinem Spider noch nicht mal gefunden habe, über irgendwelche Links oder was auch immer. Das heißt, wenn jemand eine Webseite eintippt, die noch nirgendwo verlinkt ist, löst die natürlich über den DNS-Server auf, und der stellt dann die Anfrage wieder an einen der autoritativen Server, und
das heißt, Google kann damit erstmal seinen Katalog vervollständigen.
Genau.
Das ist das Erste, was er machen
kann.
Das ist ja jetzt auf den ersten Blick gar nicht so schlecht, oder?
Das, ich meine,
eine Suchmaschine, die alles findet, ist doch nicht schlimm.
Die will man eigentlich haben. Es ist so ein Ding, was für Google natürlich absolut legitim ist.
In erster Instanz.
Genau. Die zweite Instanz, ja, Google weiß natürlich, was man macht.
Ja, und wann man das macht. Wann man wach ist, wann man zu Hause ist, von wo man aus es macht. Das
heißt,
auch das Bewegungsprofil kann man sich damit erschließen.
Richtig.
Oder wenn man damit verknüpfte Geräte und sowas. Also man kann schon ziemlich und viel...
Google weiß auch, wem sie selber Werbung ausliefern. Also Google betreibt das größte Werbenetz oder
ich weiß nicht, ob sie das größte mittlerweile noch sind, aber sie haben auf jeden Fall sehr, sehr großen Einfluss auf alles, also, was im Internet passiert.
Ich dachte, irgendwo gelesen zu haben, dass sie irgendwie über 50% des Werbemarktes betreiben. Das heißt, über die Werbung wissen die, wer man ist, wo man sich befindet, und dann wissen sie jetzt auch noch von diesen Rechnern beziehungsweise Systemen, geht ja jetzt nicht nur um Rechner, auch im Haus, was sie auch sonst noch so machen im Netz. Also das ist ein riesen Datenstaubsauger.
Datenberg, und Google hat die Kapazitäten, den zu verarbeiten.
Richtig, und wer jetzt auch immer sagt, also früher war es ja immer so, die Stasi ist an ihrer Informationsmenge erstickt, mittlerweile mit Deep Learning, Data Mining Sachen ist es umgekehrt. Je mehr Informationen ich habe, umso mehr kann ich daraus lesen.
Und vor allen Dingen überschreitet das auch die Grenzen Googles, ne? Also es sind nicht nur die Google-Dienste, die dann Google einsehen kann, sondern sie weiß auch, auf welchem Facebook, also ob man auf Facebook ist, ob man auf Yelp ist oder auf irgendwelchen anderen Diensten, die halt nicht direkt auf Google kontrolliert sind oder halt Google-Werbung haben. Also es geht dann einfach nochmal über die Grenzen des normalen Einflussbereiches
hinaus. Oder auch jetzt nicht nur Webseiten, sondern auch, ob ich irgendein keine Ahnung, in Chat-Client auf meinem System habe, ob ich auf dem IRC-Server
gehe. Ja, falls er die heimischen Chat-Server finden möchte oder so eine
Späße. Das
löst. Aber den Dienst an sich, der steckt nicht im DNS.
Nein,
außer bei E-Mail.
Außer bei E-Mail. Aber jetzt, wenn ich...
Und vielleicht noch zwei anderen Sachen. Der eine Hörer, der uns hört,
der
möchte das bitte korrigieren. Wir freuen uns drauf.
Ja, aber letztendlich muss man davon ausgehen, dass Google weiß, welche Dienste sich hinter den IP-Adressen verstecken, weil das ist deren Job als Suchmaschine. Und sie wissen dann halt auch, wenn jemand nach, bei dem DNS-Anfall steht halt nicht drin, ob Port, keine Ahnung, 23 oder Port irgendwas. Die wissen dann halt einfach nur, okay, das ist ein Server, der ist ein Gaming-Server, oder das ist ein Server, der tut dieses und jenes. Und darüber wissen sie dann halt auch ungefähr, was man tut.
Genau, oder sie wissen halt alle Subdomains einer Seite. Dieser Zone-Transfer, den ich vorhin angesprochen habe, den kann sich halt Google über die Zeit halt selber ermitteln und speichern. Sie wissen also wirklich, welche Dienste eine Webseite sonst noch abbildet oder welche Subdomains sie haben, also welche Teilbereiche so ein Dienst hat. Das können die jetzt sich alles dann selber aufschreiben und eine riesen Landkarte des Internets damit erstellen.
Und
Ich würde mal sagen, einen großen Vorteil, der mir aufgefallen ist mit dem Google DNS damals, war, zum einen hat es Netzwerkanalyse, fand ich irgendwie einfach gemacht. Man hatte immer einen DNS-Server im Kopf.
Na das, und man konnte mal schauen, ob man mit dem Internet verbunden ist und
richtig,
ob das DNS-Name-Resolving das Problem ist, weil man konnte richtig immer eingeben Ping 8888 und dann wusste man, wenn es geantwortet hat, dann war man zumindest im Internet und wenn man aber ping.google. Irgendwas gemacht hat, dann hat es eventuell nicht geantwortet, dann wusste man, sein DNS-Server ist kaputt. Ja,
also es war halt und was ich jetzt eben gemerkt habe auch, Google hat wirklich Druck gemacht auf viele Provider, die dann ihre eigenen Server schneller gemacht haben.
Durch die Damenkisten, die wurden deutlich schneller angebunden, weil immer mehr Leute davon abgesprungen sind und damit natürlich die Provider das auch gemerkt haben und denen natürlich wieder ein Geschäftsmodell weggebrochen ist. Beziehungsweise auch Regierungen dann Druck gemacht haben, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war in jedermanns Interesse, dass alle DNS-Server dann auf Google-Niveau kommen sollen.
Ja, also es war halt auch, muss man sagen, ich habe jetzt eben nochmal nachgeschaut, also zwischen dem Telekom-DNS und dem Google-DNS, obwohl ich in einem Telekom-Netz gerade bin, ist der Google-DNS immer noch schneller, zwar nur 4 Millisekunden, aber er ist schneller.
Das merkt man. Viel.
Ja, ich glaube nicht, dass man das beim normalen Surfen merkt, 4 Millisekunden. Aber ich kann mich an Zeiten erinnern, da war der Abstand das Doppelte. Und das merkt man.
Okay, klingt für den normalen Menschen wahrscheinlich auch nicht viel. 8 Millisekunden.
Ja, aber trotzdem.
Also es waren auch massive Unterschiede teilweise, also gerade an Anfangszeiten.
Ja.
Das hat sich gebessert.
Also, oder sagen wir es mal so, ich habe das aus einem Rechner im Rechenzentrum getestet, nicht aus dem lokalen Netz
hier. Okay.
Also nicht, ich weiß nicht, angebunden. Wo die...
Ja, genau. Ja, wir sitzen hier so mit einem Teil LTE-Netz und Gedöns und da läuft ja auch nochmal die Ping-Zeiten anders. Egal,
ja. Technische Details. Also trotzdem hat man eben gesehen, dass der Provider wirklich mit Google im Nacken seinen eigenen Dienst verbessern musste. Und das ist halt was ich sage, danke Google. Bei allen anderen muss ich sagen, ja Google, man kennt sich halt und muss halt wissen, wie man miteinander umgeht.
Genau. Und bevor wir zu unserem eigentlichen Thema der Sendung gehen, nämlich viermal dem Wort Nein oder viermal der Zahl 9, spielen wir nochmal eine Musik und kommen dann gleich nochmal wieder. Bis gleich.
Hello everybody. So are we ready to love? This is undying love for humanity. Thank you.
Forces on the side, forces on the side of the government. If only they'd recognize their capacity. Together.
Thank you, everybody. Scott, I have a lot of reverb here in my... It's dangerous. Ah, back to reality.
Und wieder da.
Hallo! Zurück zu unserer Sendung. Nein, nein, nein. Nein?
Nein.
Ja. Ist gar nicht so einfach.
Ja. So,
wir sprechen halt über DNS-Server und DNS-Server sind das Telefonbuch des Internets. Wir waren angekommen bei dem Google-DNS-Server, den wahrscheinlich jeder kennt, dem 4x8, bis hin zu dem eigentlichen Thema der Sendung, nämlich 4x9. Was ist denn eigentlich 4x9 jetzt schon wieder?
36.
Das ist richtig. Ich hätte anders fragen sollen.
Den Erfolg von Google haben natürlich auch andere gesehen und
sich drüber geärgert.
Sich drüber geärgert wahrscheinlich auch, ja. Und dann haben sich da ein paar Leute zusammengeschlossen und wer sich so ein bisschen mit Internet der Frühzeit auskennt, erkennt auch sofort, dass die IP-Adresse 9.9.9.9 aus dem IP-Netz eines ziemlich bekannten einer ziemlich bekannten Größe der IT kommt, nämlich von IBM.
Ah,
das
okay.
Ist das ist das Class-A-Netz von IBM.
Oder ich weiß. 8?
Nein. Ich weiß jetzt gar nicht. Nee, 8 ist ja Google irgendwas.
Ja?
Okay. Ja, Google DNS 8.8.8.8.
Ah, okay.
So, aber ich will jetzt, ich weiß nicht, wie die an die Adresse. Und jedenfalls hat IBM diese Adresse gesponsert. Aber wir hören gleich auch, dass die noch etwas mehr gemacht haben.
Also Quad9 hat sich gegründet, hat 100 Rechner, also mindestens 100 Rechner aufgestellt.
Also DNS-Server
weltweit, die man halt über die 9.9.9 erreichen kann, beziehungsweise über die 260.fe.fe, was die IPv6-Adresse dazu ist. Also diese zwei Doppelpunkte sind halt die Nullen, die man dazwischen noch einfügen kann, aber nicht muss. Man kann ihn auch über die 9.9.9.10 erreichen.
Genau.
Ist nicht der Secondary, also nicht der Ausfallserver, sondern es ist eine zweite Option
Die man da, genau.
Mit
Ich würde sagen, was die Unterschiede sind, erklären wir dann, was die machen. Jedenfalls
sind beide sehr schnell.
Ja.
Also auf mindestens Google-Niveau.
Ja, teilweise, also ich habe Daten oder Zahlen in den USA gesehen. Google hat ja in einigen Städten Glasfasernetze, da ist selbst dieser Quad9, also so nennt sich das Projekt, also Quad9 4x9,
schneller.
Ist schneller als der Google.
In Google-Netz?
Ja.
Das ist in natürlich USA. Ein Schlag ins Gesicht.
Ja, und was auch ein großer Schlag ins Gesicht war, es war sogar in Silicon Valley in einigen Stellen, haben sie auch
Google.
So, das war, wahrscheinlich ist das Ding auch in den amerikanischen Podcasts deswegen so gehypt worden.
Kann sein, klar, weil das ist das Zentrum des Hypes, Silicon Valley. Da kommen alle Startups, alle Firmen her, inklusive Google, Apple und Microsoft, die sind dort entstanden. Und natürlich sitzen dort die ganzen
Genau, und die sind auch nur dort viele Technik-Freaks, die dort arbeiten. Viele Leute, die Multiplikatoren sind.
Podcasts machen,
genau. Und auch Leute, die in irgendwelchen Open-Source-Projekten sind. Also das war eigentlich schon, muss man sagen, ein ziemlicher Knaller, kann man so sagen.
Okay, also sie sind schneller.
Sie sind nicht unbedingt
sie sind
verdammt schnell.
Okay, hat man die Geschwindigkeit, was uns bei den alten Providern wie Telekom genervt hat früher. Wie verhält es sich denn mit Privatsphäre?
Ja, sie haben, also das ist jetzt so ein Ding, das muss man ihnen glauben oder eben auch nicht. Sie sagen, sie locken nicht mit.
Das heißt, sie machen keine Mitschnitte und machen keinerlei personenbezogene Auswertungen
darüber,
was und sie Google sagen, nicht genau und also nicht weiß, ob sie es tun, aber stark vermutet, dass sie es tun, weil das deren Geschäftsmodell ist.
Genau. Und also sie sagen sogar in ihrer FAQ, dass sie dass Logfiles nicht mal auf anderen Rechnern zusammengeführt werden. Das heißt, rein theoretisch entstehen die Daten nur an dem Server, an dem man gerade weitergeleitet wird.
Okay, also keine zentrale Auswertung, dementsprechend halt nur technische Log-Dateien.
Wahrscheinlich also Monitoring, ob das
irgendwas, damit man weiß, ob die Rechner noch laufen, ob alles gut ist, sowas. So. Dafür sind die dann da.
Also sie versprechen in ihrer Webseite und auch in diversen Pressemitteilungen, was sie so rausgegeben haben, Interviews, überall, wo sie halt sich dazu geäußert haben, die Privatsphäre zu achten und zu schützen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil gegenüber Google. Und deswegen ist das wahrscheinlich auch so gehypt worden. Nicht nur, weil es schnell war, sondern auch, weil sie gesagt haben, wir schnüffeln euch nicht aus.
Okay, haben wir Privatsphäre, haben wir Geschwindigkeit. Wie ist es mit Vollständigkeit, also Zensur?
Das ist jetzt der Knackpunkt.
Warum? Was?
Zensieren also, sie etwa? Sie haben auch, sie nennen das anders. Eine Option war von diesem Konsortium, die hinter diesem Quad9 steht, war, wir wollen das Internet beschützen, beziehungsweise die Nutzer des Internets. Das heißt, sie haben gesagt, wir blockieren über unseren DNS-Server bekannte Malware-Seiten.
Halt, Malware-Seiten sind Seiten, wo man sich Viren runterladen kann. Irgendwelche Download-Seiten, wo man sich auch wieder Viren runterladen kann.
Ja.
Und sie wollen Botnetze damit lahmlegen.
Genau, richtig? Gerade in dem ganzen Bereich IoT haben sie gesagt, haben sie ein Mittel, was die Botnetze dort ausbremst oder vielleicht sogar behindert.
Okay, Botnetze muss man sich so vorstellen, da ist jeder, also sind viele, viele Computer drin, das heißt fremdgesteuerte Computer, die zentral gesteuert, also die bestimmte Aufgaben erfüllen, sowas wie einmal auf eine Webseite klicken oder eine Werbung aufrufen oder halt eine Webseite so oft aufrufen, bis sie nicht mehr verfügbar ist oder Kryptowährungen erzeugen. Also Botnetze sind quasi Dinge, die durch Viren, durch Würmer, Trojaner oder Hacker erzeugt werden, die eine gewisse Absicht haben, halt zum Gewinn bringend oder zu, wie kann man es noch besser zusammenfassen, so ungefähr. Also es sind auf jeden Fall viele Rechner.
Ja,
also. Und die kann man damit eindämmen, indem man halt versucht, den DNS-Server einzusetzen.
Dass die Bots auf den einzelnen Rechnern, man hat dann halt schnell auch mal ein paar 10.000, 100.000, gar Millionen von diesen Bots in so einem Botnetz haben, die können dann einfach nicht mehr ihren zentralen Server, über den sie gesteuert werden, den sogenannten Command-and-Control-Server, können sie dann nicht mehr erreichen, weil sie woanders hin umgeleitet werden.
Als würde man so einen Bienenstock, die Bienenkönigin, nehmen, so, indem man halt nicht mehr verrät, wo sie sich befindet. So muss man sich das vorstellen. Das ist einfach der Telefonbucheintrag zur Königin weg.
Genau. Und das ist, also im ersten Moment muss man sagen, das klingt gut.
Tja, außer man merkt sich halt die Zahlenfolge zur Telefonnummer der
Königin. Das heißt, wenn ich die Adressen hart code oder zum Beispiel auch über Tor gehe, genau, läuft das Ganze ins Leere. Also das ist möglicherweise ein Schutz gegen derartige Sachen, aber natürlich kein hundertprozentiger Schutz.
Vor allem nur in erster Instanz. Das heißt, wenn sich Leute anpassen, wenn Botnetze sich anpassen, dann ist es komplett wieder vom Tisch.
Ja, also
zumindest ist dieser Punkt der Vorteile.
Der ist, würde ich sagen, dann einfach mal weg. Das heißt, wenn man so, ich dachte so im ersten Moment, wo ich das gehört habe, okay, das ist was, was ich meinen Eltern einrichten könnte. Mir war zwar sofort klar, dass das kein hundertprozentiger Schutz ist, aber es ist halt einfach nur ein Baustein mehr in der Mauer, die man so um so einen Rechner aufbaut, und war erstmal so in dem Moment, ja, okay, nett, aber natürlich kein hundertprozentiger Schutz.
Ein Punkt technisch, den ich noch sehr interessant fand, war, wo ich nicht genau weiß, wie sich das von Google abgrenzt, ist die Unterstützung von DNSSEC. DNSSEC ist so ein neuer Standard, wo halt durch die Domain-Registrare sichergestellt wird, dass nur die Rechner als die Rechner antworten, als die sie bezeichnet worden sind. Das heißt, angenommen, ich betreibe eine Webseite, dann wird durch DNSSEC sichergestellt, dass dieser zentrale Server, zum Beispiel von der Danik, wirklich auf meinen Rechner weiterleitet und nicht jemand dazwischen sitzt. Also keine Ahnung, angenommen, jemand möchte wissen, wer alles auf meine Seite geht, könnte man sich ja dazwischen hängen, indem man zum Beispiel schneller antwortet oder halt diesen Telefonbucheintrag verändert, indem man zum Beispiel halt den Telefoneintrag für sein Land, zum Beispiel für seinen Provider etc. anpasst. Und DNSSEC war ein richtig gutes Mittel dagegen, oder ist ein gutes Mittel dagegen. Und Quad9 hat sich eigentlich dafür ausgesprochen, das weitestgehend zu unterstützen und umzusetzen, auch wenn es noch eine relativ frische Geschichte ist.
Ja, also ich weiß nicht, wie DNSSEC bei Google aussieht. DNSSEC ist auf alle Fälle eine sinnvolle Sache.
Ist ein Versuch, halt die Einträge noch mal sicherer zu machen und auch kryptografisch zu unterschreiben, sodass es selbst Geheimdiensten schwierig fällt, die zu manipulieren.
Und zumindest auch keine breit angelegten Attacken hin. Also möglicherweise im Einzelfall irgendwie, wie auch immer, aber
Kryptografie soll es ja teurer machen.
Genau, teurer und auch schwieriger, das zu automatisieren. Und dass sie das unterstützen, ist auf alle Fälle eine spannende Sache. Was sie übrigens auch gesagt haben, wenn man Botnets oder Malware und so weiter über DNS filtern will, braucht man natürlich die Informationen, wo der Mist liegt. Das heißt, sie brauchen irgendwo Quellen für ihre Filterlisten oder wie man das auch immer nennen mag. Und auf ihrer Webseite schreiben die und haben sie auch in diversen Interviews erklärt, dass ihre Partner, und auf die kommen wir dann noch, diese Informationen liefern. Und sie geben da auch ganz schön an in diversen Medien, wie toll die alle sind und dass sie die Besten haben und so weiter.
Das sind besagte White- und Gold-Listen. Ja?
Genau. Also
White-Listen von Seiten, die niemals...
Achso, das kommt, das gibt es auch noch.
Die Gold-Listen sind dann die dafür bezahlt haben oder aus irgendwelchen anderen Gründen unblockbar sind. Also zum Beispiel haben sie gesagt, dass sie Webseiten von Google niemals blocken werden, dass die Services von Amazon niemals blocken werden, wo halt ein sehr großer Anteil des Internets mittlerweile drauf läuft. Also man weiß das gar nicht, aber viele Server im Internet, viele Webseiten, viele Dienste, keine Ahnung, Airbnb zum Beispiel oder so, die laufen auf AWS Cloud, also auf Amazon-Rechnern, die sie vermietet haben.
Da ist auch viel, gerade im Medizinbereich, das hat man ja mal bei dem Ausfall der Amazon Cloud gesehen, wie viele Leute da plötzlich in Krankenhäuser einrücken mussten, weil irgendwelches Monitoring nicht mehr funktioniert hat. Also Amazon ist mittlerweile mit ihr, also nicht ihr komischer Online-Shop, sondern wirklich die Cloud, die dahinter läuft, ist verdammt wichtig geworden.
Zumindest in unseren beiden Graden, in unserer westlichen Hemisphäre. Ich meine, Alibaba hat ja mittlerweile auch, also eigentlich der größere der beiden Online-Shops weltweit, hat ja auch mittlerweile einen Cloud-Dienst angefangen und macht auch da Infrastruktur für ganz viele wichtige asiatische Sachen etc.
Aber wie gesagt, die Malware-Seiten, die Liste wird von den Partnern zusammengestellt und gleichzeitig kann man sich gegen Geld aus diesen Listen herauskaufen.
Wollen wir die Partner aufzählen?
Ich glaube, kurz zusammengefasst, es klingt nach einem... Quad9 hat auch einen ungefilterten DNS-Server.
den dann die Botnetze benutzen können?
Den die Botnetze benutzen können, genau. Also man kann natürlich sagen, wenn ich nur Datenschutz haben will, vorausgesetzt, ich glaube den Leuten, aber mit dem Glauben, das kommen wir dann, wenn wir die Partner aufzählen. Also das heißt, wenn ich einen schnellen, ungefilterten Server haben will, kann ich 3x9, 1x10 nehmen. Das ist der ungefilterte und 4x9 ist halt der gefilterte. Und es gibt halt die Möglichkeiten rauszunehmen und es gibt den Schutz vor, zumindest teilweise vor Malware, falls man das so nennen kann.
Genau.
So, und eben auch kein Logging, was sie behaupten. Ob man das nun glaubt, sei dahingestellt. Und nachdem ich das so gehört habe, habe ich gesagt, okay,
klingt ja eigentlich nicht schlecht.
Gar nicht schlecht.
Überlege ich fast bei mir selber einzurichten.
Ehrlich gesagt, habe ich das.
Oh, ja. Gehen wir mal auf die Webseite und gucken wir mal, was wir da alles machen müssen. Und dann kommt man auf diese Webseite und sieht, die großen, also die Logos, die da so drauf sind, ist IBM, wie wir schon gesagt haben, mit ihrer 4x9 Adresse. Und wie sich herausstellt, gibt es noch ein paar andere Leute dabei, zum Beispiel PCH, Packet Clearing House. Packet Clearing House ist eine Non-Profit Forschungseinrichtung, die 1994 gegründet wurde. Die stecken in ungefähr ein Drittel der Knotenpunkte des Internets. Also es gibt so 350 Internet Exchange Points. Okay, die Zahl mag sofort veraltet sein in dem Moment, wo ich sie ausgesprochen habe. Aber so die größten Punkte, an denen sich Internetanbieter und Serviceanbieter treffen, das sind halt so große Rechenzentren, wie zum Beispiel das AMSIX in Amsterdam oder das D6 in Frankfurt, glaube ich.
Ja. Wobei D6 ist, glaube ich, auch mittlerweile weiter verbreitet. Also die
haben als
nur einen Standort.
Ein Standort davon ist auf jeden Fall dort. Und die stecken dann ein Drittel der Dinger drin, geben halt dort Workshops, bilden das technische Personal aus, sind selber Teilnehmer dieses Netzwerks. Also man kann sich auch quasi Peering kaufen. Das heißt, die sind dafür verantwortlich, bestimmte Internetpakete durch die Welt zu transportieren. Und diesen Service kann man sich dann halt von denen kaufen.
Ja.
Nach eigenen Angaben arbeiten sie seit längerem daran, DNS zu verbessern, stabiler zu machen, sicherer zu machen und auch an solchen Sachen wie DNSSEC etc. entwickeln die halt mit, indem sie halt bei diesen IEEE-Meetings mit dabei sind und an den Standards mitarbeiten, die man dafür braucht. Wie gesagt, sie bieten Peerings an 164 Internet Exchange Points an und haben selber große Partner wie Cisco, das ist halt Routerhersteller, Level One, Internetanbieter, Comcast, CBS, Verizon, VMware, das AMSIX, D6, Amazon, Goldman Sachs und andere sympathische Unternehmen. Ein Punkt war noch das United Nations Development Program aus irgendeinem Grund. Fand ich nur interessant, weil das nicht so wirklich in die Reihe passte, weil das alles andere war ein bisschen komische, evil, kapitalistische Unternehmen und das andere war dann hier das United Nations Development Programm.
Ja. Also ich muss auch sagen, diese Liste hier, Cisco kann ich verstehen, Level One, Comcast und so weiter, das sind Verizon, das sind klassische Internetfirmen, wenn
man das so will. Genau, das hat mich jetzt noch nicht so, also technisch gesehen sieht das aus
D6.
Wie die Leute, die sich halt darum kümmern, dass der Traffic schnell durchs Internet kommt und dass es halt die technischen Ansprechpartner sind, wenn man den DNS-Service aufsetzen will. Also Packet Clearinghouse klingt zwar auf den ersten Mal ein bisschen dubios, hat mich aber erstmal technisch nicht so sehr einsetzt, bis auf diesen Goldman Sachs.
Also Goldman Sachs ist aus so Grund.
Ach, irgendwie wahrscheinlich brauchten die auch mal Geld oder so.
Möglicherweise ja. Also was Goldman Sachs dort für man muss natürlich auch sagen, Goldman Sachs ist eine relativ große Firma, auch weltweit vertreten, die werden auch ordentlich dicke Leitungen haben und
ich weiß gar nicht, sind die noch? Gab's die mal? War das nicht mit dem Bankencrash irgendwie?
Das ist ja egal.
Jedenfalls nicht unser Department.
Die PCH ist halt jetzt vielleicht nicht unbedingt, was man Non-Government Organization im klassischen Sinne sind, aber es ist definitiv nichts, wo man sagen würde, das ist jetzt so Evil Corp. Es ist wirklich Leute mit ähnlichen und gleichen Interessen, die wollen einfach, dass das Internet läuft.
Genau. Gut, es gab aber drei Partner. Der nächste Partner war die, jetzt kommt's,
Global Cyber Alliance.
Also, wenn Cyber im Namen steht, ist man hoffentlich Sci-Fi-Autor. Ansonsten ergibt's alles keinen Sinn.
Ja, wenn ich mir durchlese, wer hier es gibt, ergibt das für mich komplett Sinn.
dieses Quad 9 wird auf der Webseite der Global Cyber Alliance auch als eines ihrer Kinder dargestellt. Genau,
das ist eine der großen Organisationen, die sich halt gefunden haben, um Quad 9 zu gründen. Und selbst bestehen die aber wieder aus kleinen, aus anderen Organisationen. Und die sympathischsten davon, möchtest du mit dem ersten Partner anfangen?
Ja, nehmen wir mal United States Secret Service.
Das sind die Leute, die um den Präsidenten rundherum stehen und ja. Das amerikanische Heimatland verteidigen. Und
auch zum Transport der Atomraketen und Bomben sind sie zuständig.
Okay, ja, auch die wollen gutes
DNS. Sympathen.
Dann das CERT-EU, was ist das?
Das hieß CERT nicht Chaos
Emergency Response Team?
Nein, in dem Fall ist das...
Das ist das auf dem Chaos Communication Congress befindliche medizinische Personal, ja. Beziehungsweise auch Feuerwehr und
so. Genau, aber immer. Die sind das hier nicht, sondern... Ach,
die sind das nicht, nicht
nein,
das europäische
Team. Das davon CERT der EU ist im Prinzip ein... Computer oder Netzwerk, Internet, Cyber, Response Team, wenn irgendwas schief geht.
Also warte, sie nennen sich das Computer Emergency Response Team EU. Okay.
So, das ist also im Prinzip eine EU-Einrichtung, ähnlich dem deutschen BSI, würde ich
sagen. Kompetenzzentrum?
Ein Kompetenzzentrum.
Oh, ein Cyber-Kompetenzzentrum.
Nein.
Es ist in der Cyber Alliance, aber es
ja, nennt sich also, Computer Emergency Response Team. Also es ist im Prinzip eine EU-Einrichtung, wo es um IT-Sicherheit im weitesten Sinne geht, auf Reagieren von Malware. Das heißt, das Ganze unterliegt den EU-Staaten bzw. der EU-Kommission.
Dann haben wir noch das Fraunhofer ISAC, das Institut für angewandte und integrierte Sicherheit. Ist auch so ein industrienah?
Ja, beziehungsweise spielen die auch ganz gerne mal mit dem BSI und...
Das BSI ist das
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Natürlich auch gibt es dann auch regelmäßig Zusammenarbeiten oder Kontakte zu Behörden mit drei Buchstaben.
BND.
Ja, zum Beispiel. Oder auch BKA und so weiter. Also das LKA. Ist, also das Fraunhofer...
Aber nicht CCC.
Nee, ja, vielleicht gibt es die auch, aber die sind mir nicht bekannt. Also Fraunhofer ISAC ist, die forschen sehr viel in Richtung Sicherheit, aber auch natürlich Unsicherheit.
Kann man mal auf die Webseite gehen, also ja. Sympathische Projekte wie die Bayern Cloud kommen daher. Oder werden dort bewertet, habe ich vorhin mal geschaut. Mia San Cloud. Fand ich sehr gut.
So, NH ISAC, das ist ein Zusammenschluss von Organisationen in den USA, National Health steht das NH. Das ist im Prinzip ein Verbund für Datenaustausch von Sicherheitsinformationen für Medizin und Gesundheitssysteme.
Information Sharing and Analysis Center ist das ISAC.
Ja.
Okay, dann sind noch ein paar Banken mit drin. Möchtest du Prometheus noch?
Oh ja, erklären? Prometheus, das ist auch eine Organisation, die ich ziemlich fishy finde. Prometheus wurde genau 2 Tage vor Quad 9 gegründet.
Ein Schelm, wer dabei Böses denkt.
Also Prometheus wurde am, wann war das, 9.
Weiß ich nicht.
Ist ja jedenfalls
aber 9. würde zu Quad 9 passen.
Ja, wurde 2 Tage vorher gegründet und ist als großer Partner der Global Cyber Alliance aufgeführt. Und so viel andere Außenwirkung als das haben die nicht auf ihrer Webseite. Und es scheint eine Art Think Tank zu sein, wenn man mich fragt, also was das ist.
Nicht Denkpanzer, sondern auch wieder ein Kompetenzzentrum von irgendwelchen Leuten. Sehr, sehr, sehr komisch. Auch der sympathische Antivirenhersteller aus Großbritannien mit dem Namen Sophos ist dabei. Kennt vielleicht der ein oder andere Sicherheitsbeauftragte aus Behörden etc.
Ja, so. Banken sind in dieser Global Cyber Allianz drin. Virgin Money zum Beispiel.
Ja gut, aber das kann man denen jetzt nicht vorwerfen, dass sie sicheres DNS haben wollen und
nein,
dass sie sich gegen Botnetze wehren möchten, oder?
Das ist trotzdem
ein bisschen komisch.
Warum diese ganze Allianz ist merkwürdig. Ja, dann haben wir, die Industrie ist natürlich auch drin.
Ah, sympathisch.
Ja, Lockheed Martin, die sind auch
oft. Was machen die so an? Stimmt, machen nicht Mixer und
harmlose Ich weiß Geräte, nicht, ob oder? Sie sowas bauen, ist mir nicht bekannt.
Kann sein, ja.
Die, also bekannt wurden sie hauptsächlich durch die sogenannten Skunk Works, das heißt dort, wo die Militärgeheimprojekte, aus denen dann Tarnkappenbomber rausfallen.
Okay, also und ein Rüstungskonzern.
So ist im weitesten Sinne ein
Rüstungskonzern. Flugzeug und Krempel.
Genau, möglicherweise haben sie auch eine angehängte die Küchenabteilung, aber die ist mir nicht bekannt. Ja, und dann sind da noch dabei Regierungen und
Regierungsabteilungen
und, genau, und ihre Untergrund.
Ja. Die City of London Police.
Die auch oft schon durch diverse
auch Mitglieder Five, also nicht die Five Police, Eyes, aber die Briten sind halt ja. Teile
aber Five Eyes. City of London Police ist oft Vorreiter für Einführung von diverser Technik. Predictive Policing haben sie relativ zeitig angefangen. Sie haben die ganze Sache Kameraüberwachung.
Ja, ich war jetzt vor einem Jahr hier auf dem Electronic Magnetic Field Festival, was ein quasi ähnlich dem Chaos Communication Camp ist. Eine Veranstaltung, wo halt Hacker sich zusammenfinden. Ich habe noch nie so viele Schilder die Hälfte der Schilder in England sind Achtung, Videoüberwachung oder Radarkontrolle.
Ja.
Die anderen Hälfte sind wirklich Geschwindigkeitsangaben. So. Also es ist wirklich, wie viel Kameraüberwachung dort stattfindet und wie oft man da auch nummernschildmäßig gescannt wird, das ist sehr, sehr krass.
Ja, die haben ja mittlerweile in London Bluetooth-Scanner in Mülleimer eingebaut, wo sie Leute, die Straße lang gehen, ihre Handys, die Bluetooth.
Aber nicht die Polizei, sondern die Werbetreibenden haben das, glaube ich,
gemacht. Ich weiß nicht genau, wer das ist, aber es ist natürlich, wenn die Daten einmal da sind und der Staat möchte die haben, dann kriegt er die.
Genau.
So, ja, wer ist noch dabei? Das französische Justizministerium, die französische Nationalpolizei.
Das Manhattan District Attorney's Office, die auch, glaube ich, im Leaderboard mit drin sind, oder zumindest sehr wichtig sind in der ganzen Geschichte, weil die den Anwaltsteil übernehmen, falls sie mal verklagt werden.
Ja, dann das Multistate Information Sharing and Analysis Center.
Was die machen, wissen wir das?
Das
klingt auf jeden Fall nach staatstragend.
Es ist eine staatliche Einrichtung in den USA. Wie genau die aufgestellt ist, ob das wie diese Chamber of Commerce eine mehr oder weniger private Einrichtung, aber mit staatlichen Aufgaben ist oder was weiß ich jetzt nicht. Aber sie werden aufgeführt unter Government. So, dann haben wir New York City Department of Information Technology and Telecommunications.
Der Procureur de la République Paris, was auch immer der Procureur ist, wahrscheinlich ein politisches Amt. Wissen wir das? Ich gucke mal, dessen du das nächste
mal, hast. Ne? Also, ja, was auch immer das ist.
Prokurist.
Ja, so Sioux County, Iowa. Ja, was auch immer die da tun. Also Iowa ist, also das ist ein Landkreis in Iowa. Ich weiß, dass in Iowa einige Militärbasen sind. Aber das muss jetzt nicht heißen, warum die sich da reingehängt haben.
Ja. Prokurär ist der Staatsanwalt.
Ist der Staatsanwalt, okay.
Also auf den ersten Blick.
Okay. So, dann, ja, das heißt, wir haben in dieser Gruppe der Leute, die.
Die Gründungsmitglieder.
Die Gründungsmitglieder sind dieses Dings.
Sehr viele staatliche Organisationen dabei, die wir vorhin schon angekreidet haben, als es um so Internetprovider ging. Also, wenn zu viel Einfluss von staatlicher Seite da ist.
Die Partner werden auf ihrer Webseite auch genannt, dass die Quellen sind für die Filterlisten.
Ach, praktisch. Dann weiß man ja genau, welche Urheberrechtsverletzungsseiten man geblockt haben möchte und welche politischen Parteien eventuell auch aus Versehen drauf landen könnten.
Genau. Ja, einer der größten, also mir sieht das ein bisschen so aus, als ob sie die sind, die die ganze technische Umsetzung machen, ist die IBM.
Genau, damit waren wir nämlich jetzt fertig mit der, wie heißen sie? Global Cyber Alliance. Das ist quasi so der Tank an Partnern, die wir bis jetzt hatten.
Ja.
Und zu den großen dreien war PCH, Global Cyber Alliance. Und jetzt kommt der dritte große Partner, IBM, der eine sehr große Rolle spielt, weil der hat, glaube ich, einen Großteil des Geldes gegeben.
Also zumindest offiziell stammen 25 Millionen US-Dollar von denen. Und die IP-Adresse.
Was auch schon viel wert ist, es werden immer weniger Adressen und von diesen viermal dieselbe Zahl gibt es auch nicht so viele.
Ja, das ist richtig. Und von denen stammen auch, was ich gelesen habe, diverse Rechenzentren von denen stehen, die oder stehen einige der, ob jetzt alle, weiß ich nicht, aber IBM scheint an vielen Stellen die zu sein, wo das technisch losging, und wahrscheinlich haben andere auch gesagt, ja, wir haben noch ein Rechenzentrum, stellt da noch
aber, was mit. Aber warum macht IBM den ganzen Krempel mit? Ich meine, welchen Antrieb hat IBM, da Geld zu geben und sich das Ganze anzutun?
Tja, also meine These ist, das ist jetzt natürlich nur, nennen wir es Arbeitshypothese. IBM hat natürlich eine Cybersecurity-Sparte.
Sie haben eine Forschung in der,
genau.
Sie Produkte, also nee, sie sind bezahlte Forscher, also sie können quasi Auftragsforschung machen im Bereich Cybersecurity, und natürlich wird aus Auftragsforschung auch wieder Produkte, mit denen sie dann wieder am Markt erfolgreich sein können. Ergo, ist es eine Produktentwicklung, oder halt, würde ich jetzt mal unterstellen, dass das eine
X-Force.
Genau, die IBM X-Force ist ein Commercial Security Research, das heißt, sie machen halt kommerzielle Forschung. Sie analysieren halt 32 Milliarden Webseiten, also haben sie bisher analysiert, sagen sie auf ihrer Webseite selbst. Davon sind 8 Millionen Seiten mit Spam und Phishing betroffen, und sie haben ein Produkt entwickelt, das sich Threat Intelligence Sharing Plattform nennt. Also sie haben quasi eine Cloud entwickelt, wo man sich über Security-Lücken und über aktuelle Cybergefahren austauschen kann mit anderen. Also es sind einfach Produkte am Markt von IBM, die halt davon profitieren, wenn man noch mehr Daten hätte. Also die nicht unbedingt das personenbezogen sein müssten, aber wo man schon so ein bisschen, das hat einen Geschmack.
Also
so
ein auf Geschmack, alle Fälle. Also, und das ist nicht nur, dass sie über dieses Projekt Informationen für ihre kommerzielle Plattform kriegen können oder wahrscheinlich auch werden, sondern es ist natürlich auch so, dass der IBM-Vertrieb losgehen wird und sagen, ja, unsere Technik ist hier bei Quad9 und wir haben das beste, schnellste, tollste DNS-System der Welt, und entsprechend haben wir auch... kauft das Zeug dann, genau, für unsere Firma.
Genau, genug Erfahrung, genug Metadaten, dass wir genau wissen, wovon wir sprechen.
Ja, wir sind die Besten
und so,
wir sind
die Tollsten. So würde ich es zumindest deuten auf den zweiten Blick. Aber ja, ob das jetzt genauso stimmt, müssen wir mal dahinstellen. Das darf dann jeder selber bewerten. Wir haben jetzt quasi einfach mal die Liste der Leute, die daran beteiligt sind, aufgeführt und wollten einfach mal das entgegen halt Google stellen, der ja als erstes da war, und jetzt diese neue Allianz, die sich als Privatsphäre schützend, Botnetze verhindernd, nicht mäßig zensierend, aber nur für die gute Sache.
Genau, wir einsetzen. Zensieren, wir zeigen, dass Zensur gut ist, genau, indem wir die Leute mit Zensur schützen.
Tja.
So, also sie versprechen im Prinzip eine DNS-Firewall, aber letztendlich ist es ein Konglomerat aus verschiedenen Organisationen und Interessen. Und
staatlichen Einrichtungen, was auch so ein bisschen komisch ist.
Auf alle Fälle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Liste angucke...
Hast du es noch eingerichtet?
Ich habe es kurz ausprobiert und wirklich nur sehr kurz ausprobiert. Und
ist nichts, was du jetzt privat auf deinen Elternrechnern
installieren kannst. Man kann wirklich sagen, ich vertraue den Leuten, einfach von dem, was sie versprechen, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, so was sie versprochen haben, klingt das auch sehr gut, aber nachdem ich so ein bisschen reingeguckt habe, umso schlimmer wurde das, je mehr ich gelesen habe.
Genau, so ging es mir nämlich auch. Ich dachte am Anfang, yay, und dann umso mehr man reingeschaut hat,
Vielleicht liegen wir auch komplett falsch und die sind plötzlich alle zum Guten gekehrt, aber glauben heißt, ich weiß es nicht.
Ja. Und wir können nicht in die Maschinen reinschauen, das ist halt die Natur der Sache, dass die halt, da darf halt nicht jeder reinschauen. Und die Blocklisten sind, glaube ich, auch nicht öffentlich.
Oder? Also weil ich habe nichts gefunden.
Das würde mich interessieren, weil wenn die Listen öffentlich legen würden, könnte man halt schauen und vielleicht mitbestimmen, welche da drauf sind und welche nicht. Wäre ja vielleicht nicht ganz verkehrt. Okay, also die Alternativen dazu, das gute alte Tor-Netzwerk, wenn man nicht zensiert werden will und wenn man nicht nachvollziehbar sein möchte. Mit der Geschwindigkeit,
okay. Natürlich ganz wichtig ist, dass man die DNS-Anfragen auch durch das Tornetz schickt.
Ja, das ist nämlich nicht immer so. Man muss da ein bisschen ein, zwei Einstellungen nach. Also es gibt so ein Tor höchstes Status. Also man kann da quasi noch so einen Regler nach oben ziehen, der sich dann wirklich darum kümmert, dass es darüber geht. Also auch da bitte aufpassen. Nicht alle DNS-Anfragen laufen zwingend durch Tor. was könnte man machen, wenn man, ich habe jetzt hier noch hingeschrieben, dass man HTTPS Everywhere benutzen sollte, was sollte man eh immer machen, aber das hätte halt den Charme, dass man diesen den SSEC-Feature nicht braucht, dass man so quasi sicherstellt, wer auf der anderen Seite antwortet, ist auch wirklich der er sagt, zumindest nachdem man das erste Mal dort war.
Also es ist eine Krücke, aber auch mit Krücken läuft man so ein bisschen.
Genau, also ich wollte nur so ein bisschen Alternativen gibt's. Und eine Sache, was man natürlich machen kann, man kann sein eigenen DNS-Server betreiben.
Ja.
Man könnte das zum Beispiel im Rahmen von DNS-Mask machen auf dem Linux-System. Das heißt, es läuft eine lokale Instanz eines DNS-Servers, der halt so mit Caching arbeitet. Und
es kann ein Raspberry Pi sein.
Könnte sogar richtig ein Raspberry Pi sein, klar. Ja. Oder macht halt für seine Familie, für seine Freunde einen eigenen Dienst auf und das hätte den Charme, dass die dann dem vertrauen können, weil man dann selber wahrscheinlich.
Also man könnte sich einfach irgendwo einen billigen virtuellen, also so ein VPS-Server.
Er sollte in der Nähe der Familie sein.
Macht Sinn. Oder
man sollte eine Familie haben, die nicht zu weit auf dem Erdball verteilt ist, sonst müsste man da einen DNS-Cluster setzen. Egal. Man könnte auf jeden Fall den Service seinen Freunden, seinem Hackspace, seiner WG anbieten, dass man einen DNS-Server hat, der nicht zensiert ist und wo niemand reinschaut.
Also es gab auch oder gibt auch Organisationen, die vertrauenswürdig sind und DNS-Server betreiben, kann man auch nutzen.
Sagen wir OpenDNS oder sagen wir es nicht?
Also jetzt haben wir es gesagt. Also OpenDNS war so ein Ding, was ich immer mal empfohlen habe, wenn Leute gefragt haben nach DNS-Servern. Ich muss auch sagen, ich habe mich nie im Detail mit OpenDNS befasst. Das war halt einfach so ein Ding, das war da. Es klang Open, schwang mit.
Genau, und
das,
aber heute waren wir mal drauf und das Erste, was uns begrüßte,
seit 2015 gehört das ganze Cisco.
Ja, das war ein bisschen komisch.
Also ich muss sagen, ich war auch erschrocken.
Wer weiß, vielleicht ist das gut, vielleicht sind die nur Schirmherren, keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall wieder so dieser erste Moment. Huiuiui.
Ja, also dass man, wenn man denkt, Open irgendwas heißt eigentlich immer, es ist frei, es ist toll, aber man muss scheinbar doch immer in die Details reingucken, wenigstens mal die Webseite aufrufen, um zu sehen, was dort steht. Und ich muss sagen, wenn ihr nicht wisst, was er tut und einen eigenen betreibt, es gibt ein paar freie, da kann man auch einfach mal bei der Wikipedia zum Beispiel gucken.
Da gibt es ein paar.
Ja, da gibt es ein paar.
Also nicht alles ist verloren.
Wir können
immer uns noch selber helfen. Helft euren Freunden, die sich nicht helfen können.
Und
kommen wir dann zum Ende? Kommt zum Kongress. Ich meine, heute
unbedingt.
Hat er noch nicht angefangen.
Was für ein Kongress?
Der 34. Chaos Communication Kongress, der 34. Kongress des Chaos Computer Clubs. Diesmal in dem wunderschönen Leipzig, was uns aus dem Osten natürlich sehr gelegen kommt, weil wir zum ersten Mal nicht so weit fahren. Na gut, wir hatten auch Berlin nicht so weit weg, aber wir müssen diesmal nicht ganz so weit fahren. Es gibt schöne Vorträge, die man sich da anhören kann. Oh. Es gibt total viele tolle Sachen. Thema.
Der Fahrplan ist jetzt auch, zumindest eine frühe Version ist draußen.
Genau.
Da kann man schauen, was es alles gibt.
Ich freue mich auf Vorträge vom Krack. Ich freue mich auf Vorträge vom Intel Management Engine.
Ob ich mich da freuen soll.
Ich freue mich darauf, dass es uns nochmal erklärt wird.
Das auf natürlich alle Fälle.
Können wir es nicht verhindern, dass es schon war.
Ja, also.
Ich freue mich auf die Assemblies. Es gibt die Chaos-Zone, kommt in die Chaos-Zone. Das ist das Assembly aus Leipzig, Dresden, Chemnitz, dem Vogtland, Erfurt, Halle. Weimar, dem Eigenbaukombinat.
Genau.
Eigenkombinat.de. Freundlich unterstützt aus dem Kühlraum. Und das Thema des diesjährigen Kongresses ist Tuvat, was aus einer Tuvat.txt kam, einem Zeitungsbericht, der, ich glaube, 1984
war der erste Kongress, aber es war irgendwann Anfang der 80er.
Es war auf jeden Fall sehr, sehr früh, wo von 81 in Berlin, am 12.09.81, ein Zeitungsartikel erschienen ist in der Taz. Und diesen Text wird, weil er heute nicht dabei war, euch zum Schluss der Simon vorlesen.
Aber vorher muss ich noch ein Trivia, den man unbedingt wissen muss. In dem Raum, wo der CCC gegründet wurde, da stand nämlich ein Tisch.
Unglaublich.
Ja, aber dieser Tisch war deutsche Geschichte. Das war nämlich der WG-Tisch der Kommune 1.
Ah, okay. Sehr schön.
Also der CCC ist im Taz-Gebäude am Küchentisch oder also am WG-Tisch der Kommune 1 gegründet worden.
Sehr, sehr, sehr gut.
Also wenn das keine Geschichte ist.
Einer dieser Texte, die ja da entstanden sind und vom Tom Twittlebit geschrieben worden sind, beziehungsweise von Wow, Holland. Wolf, ungenannt, heißt er hier in der Quellenangabe. Den wird euch der Simon vorlesen. Das waren für euch Alex und Honky, das bin ich. Und wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Kommt zum Kongress, wir sehen uns dort. Bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.
Tuvat.txt. Dass die innere Sicherheit erst durch Computereinsatz möglich wird, glauben die Mächtigen heute alle. Dass Computer nicht streiken, setzt sich als Erkenntnis langsam auch bei mittleren Unternehmen durch. Dass durch Computereinsatz das Telefon noch schöner wird, glaubt die Post heute mit ihrem Bildschirmtextsystem in Feldversuchen beweisen zu müssen. Dass der Personalcomputer nun in Deutschland den videogesättigten BMW-Fahrer angedreht werden soll, wird durch die nun eingesetzten Anzeigenkampagnen klar. Dass sich mit Kleincomputern trotz alledem sinnvolle Sachen machen lassen, die keine zentralisierten Großorganisationen erfordern, glauben wir. Damit wir als Computerfreaks nicht länger unkoordiniert vor uns hinwursteln, tun wir wat und treffen uns am 12.09.1981 in Berlin, Wattstraße, in Klammern TAZ Hauptgebäude, ab 11 Uhr. Wir reden über internationale Netzwerke, Kommunikationsrecht, Datenrecht, in Klammern wem gehören meine Daten, Copyright, Informations- und Lernsysteme, Datenbanken, Encryption, Computerspiele, Programmiersprachen, Process Control, Hardware und was auch immer, Tom Twimblebit, Wow Wolf und zwei Ungenannte.